Yeah, erlesene Runde zu späterer Stunde. Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich. Guck, es ist samtlich, guck, es ist samtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch.
Mensch, David, schön dich zu hören.
Yes. Wie geht's dir? Es fühlt sich irgendwie lange an, obwohl es einfach der ganz normale Zwei-Wochen-Rhythmus ist, aber ich glaube, es war einfach viel los.
Es ist viel passiert, ja. Das kann man wohl sagen.
Real Rap. Mir geht's dementsprechend eigentlich auch ganz gut.
Ja, das glaube ich.
Wie ist bei dir?
Bei mir? Och, ich bin ein bisschen müde so, aber es ist alles irgendwie so im Rahmen, weil ich habe es mir auch selber zuzuschreiben, weil ich ein Computerspiel entdeckt habe, das mich komplett in den Bann gezogen hat. Es fühlt mich so richtig an wie so einen, kennt ihr diesen Sommer, wo ihr mit 13 den Fußballmanager 2003 die ganze Sommerferien lang gespielt habt und das ist alles, was ihr die 6 Wochen gemacht habt, von morgens um 9 bis abends um 3 Uhr nachts?
Also ich kenne es nicht in dieser ganz ausgeprägten Form, aber ich kenne dieses Gefühl, wenn es halt auch einfach ausreicht zum Existieren und man damit glücklich und zufrieden ist und das auch nicht weiter reflektieren muss, wenn man da so drin versinkt.
Ja gut, okay, es geht bei mir schon noch ein bisschen darüber hinaus, weil man geht ja auch noch arbeiten und man redet ja auch noch mit so Menschen, die um einen rumleben,
ja,
und so,
aber jetzt in dem Alter, da kommt man halt um manchen Stuff einfach nicht drum herum. Ich meine, wenn man sich einfach entscheiden könnte, nicht arbeiten zu gehen, es wäre nice, aber meistens drängt einen dann doch irgendwas dahin. Aber mit welchem Game hast du diesen Moment jetzt?
Es hat überhaupt nichts mit Rap, also hat natürlich mit Rap überhaupt nichts zu tun. Ich weiß nicht, kennst du Crusader Kings?
Kenne nicht.
Das ist halt, das ist im Endeffekt so ein Mittelalter-Strategie Spiel, wo aber deine Leute haben irgendwie auch so ein bisschen rollenspielartig. Und das zeichnet sich dadurch aus, dass es einfach so krank komplex ist und dass du, weißt du, jedes Haus hat irgendwie so 5 Millionen Mitglieder und du kannst alle irgendwie versuchen zu beeinflussen, weil du dann vielleicht irgendwie deren Bruder mit deiner Nichte dritten Grades verhandelst und weil du dann in 2 Jahren vielleicht dann den Anspruch auf die Grafschaft hast. Aber währenddessen bekommt er leider Krebs und stirbt währenddessen und naja, Pech gehabt. Naja, gut, all effort for nothing, aber wir haben es probiert. Ciao.
Okay, wow.
So, und ich check halt so gefühlt halt noch nix so richtig, also so die Grundlagen, Basic, ja, und es wird halt irgendwie auch eine Geschichte immer irgendwie mir erzählt durch so random Ereignisse, die manchmal einfach passieren, aber irgendwie, es zieht mich komplett mit rein und ich habe auch eigentlich Bock, mehr davon mir anzueignen und zu lernen, als eher weniger, weil tendenziell habe ich bei Computerspielen eigentlich immer das Ding, wenn ich es nicht nach so 2-3 Stunden irgendwie kann, dann fasse ich es nie wieder an.
Kenne gut.
Liebe Grüße an die 60 Euro, die ich für Madden NFL 2021 ausgegeben habe, wo ich nicht über das Tutorial hinauskommen ist, aber fairerweise, das Tutorial geht auch 12 Stunden gefühlt. 4 habe ich geschafft. Und da war man nicht mal bei der Defense. Scheiße, Mann. Ey. Deswegen komplett lost, einfach angemacht. Gespielt irgendwie so nach der Arbeit, irgendwie so um 6 angemacht, oder? Dann irgendwie nur auf Uhr geguckt, ja, okay, ist jetzt 10, naja, okay. Okay, ich mache jetzt versuche zu machen. Nächstes Mal auf die Uhr guckt, 2:30. What the fuck? So geht's mir. Und deswegen bin
schön
ich
ein bisschen im Tunnel. Milde,
so. Ja, so richtiger Tunnel. So. Genau. Deswegen auch, vielleicht nicht ganz so viel Musik gehört wie sonst immer. So aus verschiedenen Gründen. Aber ich glaube, es wird trotzdem eine lustige Folge. Glaube ich.
Ja.
Auch wenn Torben irgendwie aus, ich weiß nicht, ich sage jetzt mal grundsätzlich ähnlichen Gründen, einfach so ein bisschen müde zu sein, glaube ich, heute mal nicht dabei ist, was ja okay ist. Was wir ja auch schon mal ab und an mal haben. Aber
ja, voll.
Ja. Okay, aber bei dir, ey, ich glaube, das können wir hier auch sagen. Ich glaube, du hast ja auch schon drüber gesprochen, dass du deine Masterarbeit geschrieben hast und beendet hast jetzt, ne?
Ja, genau. Also zumindest der schriftliche Teil ist jetzt durchgedruckt, abgegeben, nicht mehr ausbesserbar einfach und damit braucht man sich dann auch keine großen Gedanken mehr drüber zu machen. Fertig.
Das ist einfach so das geile Gefühl, wenn man irgend so ein Projekt, das halt wirklich, also das ist ja bei so Abschlussarbeiten in der Uni, ist es ja so ein, du hast ja selten so Projekte, die wirklich so lang dich begleiten und wo du das dann angeabt willst. Das ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar wie halt mit einem Album abgeben, ne? So vielleicht als Musiker.
Ja, Nur man muss sich zum Glück nicht so stressigen Scheiß für die Promophase überlegen. Aber ja, sehe den Rest. Oh
Gott, ey. Ja, das ist echt, stimmt, das ist echt nochmal so eine Ebene. Das ist ja auch das, was wir bei mir im Podcast immer so ein bisschen vermissen lassen. So, das ist, ich glaube, einfach so, einfach mal Lob für uns selbst. Ich glaube, die Folge, die wir letztes Mal mit Julian Brimmers zusammen gemacht haben, die war richtig gut. Also die hat mir beim Wiederhören auch sehr viel Spaß nochmal gemacht. Und ich glaube, viele Leute haben auch geschrieben, dass es eine coole Folge war. Aber an Social Media Game haben wir dafür gemacht, einmal eine Story gepostet, einmal ein lustiges Poolbild gepostet und das war's. Wobei, wir haben es halt auf unseren eigenen Social Kanälen und Julian hat eigentlich mindestens 80% der Promoarbeit gemacht. Das muss man auch noch dazu sagen.
Ja, Shoutout dafür. Ja, aber
lieben Dank.
Ganz ehrlich, wir haben überhaupt ein Bild bei Insta im Feed gepostet. Das passiert ja nur schon nicht so oft. Ich finde, wir haben da High Effort geleistet, beziehungsweise Torben auch, der Shoutout an der Stelle verdient für die geilen Photoshop-Skills. Ich ahne das Bild immer noch so sehr, wie ja. Julian da einfach, als ob sie nicht interessiert, mitten im Wasser steht. Das ist so geil.
Ja, wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut es mal auf den Socials nochmal nach. Das ist ein Blick wert.
Naja. Ja, safe.
Safe. Ey, ich weiß nicht, ich würde gerne auf das Promo-Game-Thema vielleicht nochmal einstellen, weil was mir zurzeit auffällt, das Promo-Game wird ja immer irgendwie diverser und immer unterschiedlicher, aber wer hält gefühlt noch so eine richtig gute, alte 2013er Promo-Game-Phase durchmacht, ist eigentlich zurzeit Casper, weil der macht nämlich genau das, was man irgendwie die letzten, also vor 8 Jahren immer gemacht hat. Man ist irgendwie in TV-Shows zu Gast, man macht irgendwie mit Leuten Interviews, die noch welche geben. Die heißen halt jetzt nicht mehr Falk und Steiger, sondern die heißen dann irgendwie, weiß ich nicht, Worldwide Wohnzimmer oder mit, der hat auch mit Aria gesprochen oder irgendwas, habe ich alles nicht gesehen, aber ja, ich habe einfach nur bekommen, dass er einfach viel macht. So.
Nico Backspin war auf jeden Fall auch noch mit Video-Interview dabei. Ja, es ist irgendwie wirklich ein klassisches Promo-Game und also keine Ahnung, ich folge, glaube ich, Casper schon auf Instagram, aber auch so komme ich halt irgendwie überhaupt nicht mehr an diesem Content vorbei. Er hat jetzt noch angefangen, weil in der Woche, wo der Podcast erscheint, ist, glaube ich, auch Release-Woche für das Album und dann werden jetzt die Tage schon runtergezählt, von 10 runter. Jeden Tag wird eine neue Kachel mit dieser einen Zahl gepostet, like, ja, hab's schon am Anfang verstanden, wann es kommt. Danke für diesen extra Countdown, der mir in den Feed gespielt wird. Keine Ahnung.
Aber ich habe auch so erstmal wahrgenommen, aber es sind ja immer mehrere Sachen und ich glaube, er macht jedes Mal irgendwie auch zu einem Song, den er auf der Platte hat und zeigt dann nochmal so ein bisschen Hintergründiges. Also da ist schon nochmal ein bisschen mehr als dieser, okay, das wäre wirklich so ein richtig geiler Move, da fehlt eigentlich nur noch, dass davor das ganze Profil gelöscht wird und eine schwarze Kachel gemacht wird oder so. Das wäre noch der letzte Step gewesen, der fehlt hier.
Aber okay, so tief bin ich nicht mal vorgedrungen, außer halt quasi einfach nur diese Kacheln als Bilder zu sehen, wenn da noch Content dranhängt, der irgendwie Mehrwert hat. Das ist ja auch cool und schön für ihn.
Ja, aber ich glaube halt, in seinem Ding funktioniert das halt noch, weil Casper halt, ich sag mal so von, der ist ja halt wirklich schon halt wirklich so aus dem Rap-Kosmos auch sehr stark raus. Also nicht nur durch die Musik, aber der ist halt einfach riesengroß, ne? Und deswegen kann er das wahrscheinlich auch machen und wird halt auch irgendwie halt bei Böhmermann eingeladen und so, natürlich, klar. Ja, aber hast du den neuen Song gehört?
Fabian? Wenn es der war auf der Playlist, dann habe ich den gehört. Anderthalb Mal ungefähr.
Und hast du richtig zugehört oder hast du so halb Ohr?
Doch. Nee, ich hab schon richtig zugehört. Also hat mich persönlich halt überhaupt nicht gecatcht. Mhm. Aber also ich verstehe, warum den viele Leute bestimmt krass finden, halt hauptsächlich aufgrund von so der Story, die er im Song erzählt, mehr oder weniger. Mhm. Aber ich fand es sehr schwierig, da irgendwie ranzukommen. Also trotz dieser schweren Thematik, normalerweise habe ich auch schon viel Interesse dran, wenn Leute das verarbeiten und so. Aber ja, ich fand die ganze musikalische Aufmachung schwierig und so, keine Ahnung, ein wenig aufgesetzt und extra viel gewollt. Ich hatte irgendwie, also vor allem am Ende, als quasi die Story dann auch fertig erzählt wird, der Song ist ja wirklich sehr lang, und dann nochmal dieser extra Part kommt, der den Song so rausträgt, habe ich so richtig tote Hosen, Stadion-Feeling bekommen, so auf diesem Level von Emotionen gemacht, weiß nicht.
Ja, okay, kann ich tatsächlich verstehen, so, dass der Teil ist irgendwie, Ja gut, aber ich glaube, also für alle, die den Song jetzt noch nicht gehört haben, er verarbeitet und das weiß ich nicht, das weißt du vielleicht auch nicht, aber ich könnte es mir schon vorstellen, er verarbeitet die Geschichte, die er schon selbst so erlebt hat mit einem Kumpel von ihm.
Also ich denke, er findet ja auch selbst in der Geschichte ganz stark statt. Also es hört sich alles nach mehr oder weniger sehr nah an der Realität empfundenen Ereignissen an, ja.
Ja, genau. Ne? Aber na, da hatten wir auch schon öfter mal Diskussionen, ab wann ist es real und ab wann ist es nicht mehr real. Und aber es kommt hier auf jeden Fall super authentisch rüber und halt so ein Thema, der, also Kumpel hat Leukämie und verarbeitet wie er verarbeitet das. Es hat mir halt irgendwie so persönlich und ist, glaube ich, auch das, wo, glaube ich, viele Casper-Fans das ganz hart gefühlt haben, so eine, ich sag jetzt mal, Michael X, der einfach ein riesiger Song für Casper war, oder auch für Musik in Deutschland, weil das halt einfach so ein nahes Thema war, so ein krasses Thema, das einfach verarbeitet und das in einer gewissen Art und Weise macht, die halt einfach wirklich, ja, weiß ich nicht, ankommt. Man hört ihm zu. Also ich habe ja generell oft das Problem, wenn ich Songs höre, dass ich dann irgendwie erstmal so ein bisschen weghöre. Also was heißt nicht, also weghöre, also ich höre nicht so genau zu, was die Person mir sagt. Ja, ja. Und halt eher mal so ein bisschen auf die Vibes achte. Und das ist hier wirklich eine ganz außergewöhnliche Erfahrung für mich gewesen, weil das eben genau nicht passiert ist. Weil ich habe fast überhaupt nicht auf den musikalischen Teil geachtet. So gerade so, ich könnte jetzt nicht mehr der Beat, ich weiß nicht mehr, wie der Beat, aber ich weiß die Geschichte und ich weiß, wie es verarbeitet wird. Das ist schon krass.
Ja, also so wie du es erzählst und ich weiß genau, was du meinst mit dem quasi erst weghören oder eher diesen musikalischen Vibe spüren, den so ein Song im Gesamten rüberbringt. Ich glaube, bei mir ist es halt, glaube ich, schon so, ich den Song ganz anders gehört habe als du, ohne dass ich die Story komplett ausgeblendet habe. Aber in der Regel reizt es mich tatsächlich auch mehr, wenn Sachen von KünstlerInnen halt angeschnitten werden und vielleicht nicht in allen Details vor mir ausgebreitet werden, sondern halt noch ein gewisser Interpretationsspielraum bleibt. Und also das hat Casper halt hier überhaupt nicht gemacht, wie du es gemeint hast. Die Story ist halt, die ist halt super detailliert erzählt. Also da ist ja zu jeder Line ist ein Szenario dabei, was man sich ziemlich genau vorstellen kann. Und eine Art von Ablauf ist halt auch dabei. Also es ist halt einfach straight eine Story erzählt.
Aber das ist ja aber auch, finde ich, seine große Kompetenz, dass er das auch einfach kann und das gut macht und das für dich greifbar macht. Weil viele Sachen bleiben da irgendwie immer sehr viel interpretativer und hier wird einfach, finde ich, sehr stark erzählt. Also es ist der gute, ich habe so der gute alte Schlag in die Magengrube. So hat das sich angefühlt für mich.
Is it? Ich meine, es gibt
ein Happy End. Das ist nämlich jetzt die Frage. Und da kommen wir jetzt nämlich zum Interpretationsspielraum dazu, weil ich habe gesessen und ne, diese, da kommt ja am Ende diese Line und dann
zack. Diagnose Euphorie.
Euphorie, Diagnose Leukämie, die kommt. Und das ist ja quasi.
Die kommt vielleicht am Anfang, aber am Ende
kommt. Nein, da kommt Euphorie, Diagnose Leukämie.
Nein, das ernsthaft, dann habe ich die Stelle vielleicht falsch gehört oder
richtig. Weil offensichtlich hast du das 1a so interpretiert, dass du sagst, okay, dem Kumpel geht's wieder gut.
Ja, damit bin ich rausgegangen aus dem Song, ja.
Und da bin ich mir halt nämlich überhaupt nicht sicher. Da bin ich mir nämlich sehr, sehr unsicher, ob das nicht eventuell quasi der Tod war an der Stelle, dass er daran gestorben ist.
Nein, hier, guck, ich bin bei Genius eingeloggt. Ich muss auch sagen, ich fand die richtig cringe am Ende, wie er gereimt hat. Aber ist okay, weil es reimt sich. Und auf einmal im März ist es vorbei mit dem Schmerz. Diagnose, Euphorie, nie wieder Leukämie.
Ja also gut, aber der Schmerz kann aber auch vorbei sein, weil er gestorben ist.
Aber dann hast du doch nicht Diagnose, Euphorie. Bei wem wäre es denn dann euphorisch, wenn er gestorben wäre, wenn er begraben werden müsste? Also das kann ich mir nicht vorstellen.
Naja, aber er vielleicht selber, weil es einfach so belastend war. Also ich meine, Leute, die todkrank sind und super krasse Schmerzen haben, für die kennt man so Erzählungen ja, so dass es irgendwie das als Erlösung irgendwo ist. So, ich finde, da ist ein gewisser, also ich hab's hier auch mit meiner Freundin besprochen und die hat auch gesagt, sie ist sich da nicht sicher, wie das jetzt zu interpretieren ist. Okay. Ich habe mir jetzt auch nichts dazu irgendwie durchgelesen, wie das anders ist, weil ich dachte, ich hau hier mal ungefiltert meine Wahrnehmung raus, aber es ist interessant, dass du das anders siehst.
Ne? Ja, ich meine, jetzt wo du sagst, ja, also ich sehe den Punkt voll, was du ansprichst, dass der Tod manchmal als eine Erlösung wahrgenommen wird, sozusagen von Schmerzen, die ja auch benannt werden, aber ich habe halt davor überhaupt nicht den Vibe bekommen aus den anderen Zeilen, die der gesungen hat, der erzählt hat, dass das irgendwie der Fall war. Ja, also habe ich auf jeden Fall anders wahrgenommen. Aber auch schwierig dann mit dem Outro, was ich halt so bescheiden komponiert fand, mit diesem Coming Home und Stärker als der Tod. Das lässt sich ja natürlich auch auf beiden Wegen deuten irgendwie.
Eben, also und deswegen ist es ja auch, ich finde es jetzt nicht so, ich finde es eigentlich dann schlau gemacht so. Ich meine, ich verstehe schon irgendwie, dass da irgendwie so Stadion-Atmosphäre und so Tote-Hosen-Vibes am Ende so. Diese Chöre haben mir auch nicht gefallen, aber so Chöre sind ja natürlich auch oft so ein Symbol von, ja, da kommen wir halt irgendwie in so eine klassische religiöse Ebene rein mit Himmel und so ein Scheiß. So habe ich gedacht, okay, könnte man das verstehen.
Ja, also kann ich schlecht widersprechen. Man kann es, glaube ich, auch so verstehen, ist dann halt wirklich Interpretationssache.
Ja.
Ja.
Und das macht es halt auch einfach stark. So, und in dem Zusammenhang will ich auch noch mal offen rennen, weil es mich dann halt, meiner Meinung nach gibt es nur einen anderen deutschsprachigen Rap-Künstler, in dem Fall Künstler tatsächlich als männlich gedacht, der das irgendwie so macht, und das hat mich in gewisser Art und Weise an so eine Phase von Tua, Grau, verschiedene Sachen, die da drin waren, erinnert, wo man auch so ein, es wird halt einfach ein ultra krasses Thema irgendwie verarbeitet und das halt irgendwie nicht in so einer Zeile. Weil das habe ich so gefühlt im Rap öfter mal, dass irgendwie Rapper irgendwie so eine Referenz machen, irgendwie irgendjemand ist gestorben oder irgendwas super Schlimmes ist passiert. Aber dass halt irgendwie wirklich so ein Song über eine ganze Ebene getragen wird und auch irgendwie emotional greifbar wird, eben gerade weil so gefühlte Nichtigkeiten so in einem Szenario, in einem Ablauf geschrieben werden, wo so Belanglosigkeiten irgendwie für dich als Danebenstehender, der jetzt nicht davon betroffen ist, so ganz klar detailliert werden. So, weißt du, irgendwie, er bringt seinem Kumpel irgendwie eine Switch mit und der hat nicht drüber nachgedacht, dass er eigentlich zu schwach ist, die zu halten, und er macht sich dann Vorwürfe so. Und ich glaube, das ist low-key einfach sowas, wo, glaube ich, viele Leute dann in vielleicht vergleichbaren Situationen ähnlich mal über sich gedacht haben, so, ach du Scheiße, was habe ich hier eigentlich gemacht? Das mit good intentions irgendwie völlig bescheuert, so, ne?
Sehe voll und gleichzeitig, und das bringt Casper auch in dem Song rüber, und das fand ich dann eher wieder ein bisschen verstörend oder so, warum kommt sowas mit rein? Das ist irgendwie die gleiche Ebene, die ich mittlerweile bei Materia fühle, der halt so weit weg ist von irgendeinem realen Leben, was so die normalen Leute in Anführungszeichen betrifft, die halt so seine Mucke hören halt. Normal People beschreibt Casper dann halt, wie er diesen Ball von der 1Live-Krone ihm ins Krankenhaus schickt und der dann da auf dem Fensterbrett steht. So, was ist das für ein stranger Move halt auch? Keine Ahnung. Das fand ich zum Beispiel völlig weird auch einfach. Auch, dass er den Erfolg mit Martin irgendwie auf der Bühne damit reinbringt. Also muss ich auch sagen, ich weiß nichts mehr über den Song und den Kontext, und ich nehme einfach an, dass sie einfach sehr gute Freunde oder Verwandte oder ähnliches waren, einfach eine enge Beziehung hatten. Aber gehe auch davon aus, dass der besagte Fabian halt auch einen anderen Kreis noch von Freunden und Familie hat, die mit Sicherheit auch sehr eng an ihm dran waren und so. Und warum macht Casper einen Song über sein Leid so? Warum schlachtet er das im Song aus und bringt seine eigene Perspektive da so krass rein, während er ja, also Casper geht's ja die ganze Zeit super gut während dem Ding. Der beschreibt im Endeffekt nur, wie er einfach so zum Star wird und sein Starleben genießt, aber ein paar Jahre später taugt es dann als der diepe Song über eine schwere Zeit, die Casper nicht mal direkt selber durchgemacht hat, ohne ihm absprechen zu wollen, dass er mit seinem Freund gelitten hat, was ja auch völlig der Fall ist, und das beschreibt er ja auch eindrücklich und so, aber natürlich steht Casper trotzdem so hart im Mittelpunkt von diesem Ding und nutzt dann diese Story. Fand ich vom Vibe her einfach ein bisschen weird. Ist nicht mein Ding.
Ja, den Gedanken hatte ich tatsächlich auch, dass es halt irgendwie in Anführungszeichen die Ausschlachtung von persönlichen Schicksalen halt von anderen Menschen irgendwie einen Rahmen. Es ist super hart gesagt, so, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass er diesen Song rausbringt, also je nachdem, wie jetzt das zu interpretieren ist oder wie die Geschichte tatsächlich gelaufen ist, dass er mit den Personen, also halt dem Kumpel oder halt eben mit anderen Leuten, die da irgendwie nah an ihm dran sind, Familie, gute Freunde, da nicht drüber gesprochen hat, ob er das so machen kann. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Dieses Ausschlachten, in Anführungszeichen, kann man ja, ist ja genauso auch einfach eine Verarbeitung von einer emotional schwierigen Zeit. Also es wäre ja Bullshit zu sagen, du kannst das Thema jetzt nicht behandeln, weil du nicht die kranke, die betroffene Person warst, wenn es ihn halt beschäftigt und so. Natürlich kann und soll das in seine Kunst einfließen, aber ja, die ganze Perspektive, wie es dann fertig geworden ist und so weiter, fand ich halt trotzdem strange. Und die Single, die Casper davor rausgebracht hat, Billy Joe, da erzählt er ja im Endeffekt auch eine Horrorstory, und zwar von seinen Verwandten, ein bisschen entfernterer Familie aus den Staaten, wo halt auch irgendwie eine aufregende Geschichte in dem Sinne mit nur schlechtem Ausgang erzählt wird. Von der Struktur her so voll dasselbe. Irgendwelche Geschichten, wo Casper so halb stark involviert ist, werden dann zu den zentralen Stories auf dem Album anscheinend. Das sind ja halt auch alles Singles. Also ist jetzt auch nicht so, dass der Fabian-Song einfach auf dem Album ist und eine persönliche Auseinandersetzung im Stillen darstellt oder so still, wie es halt auf einem Casper-Album sein kann. Es hören halt immer noch ultra viele Leute, aber es ist halt auch einfach eine Single, so why?
Ja gut, also bei Michael X war halt auch eine Single, ne? Das, also ich weiß jetzt nicht, weil es ist halt einfach auch es ist halt, für mich ist es ein starker Song, aus dem, glaube ich, viele Leute auch, glaube ich, viel Kraft ziehen können, so, weil, ich meine, klar ist Casper ein Star und er gewinnt die 1 Live Krone und so, aber ich glaube, in dem Moment ist es, also mir als Hörer ist es im Endeffekt auch Wurst, ob der jetzt irgendwie, es ist ja im Endeffekt nichts anderes als eine Geste und das Abstraktionsvermögen, das ist jetzt auch nicht so schwer, dass du, also was man als Hörer mitnehmen kann, du würdest halt dem Kumpel natürlich nicht eine 1 Live Krone schicken können, aber du würdest halt auch irgendwie natürlich irgendwie so Gesten machen können, so, weißt du?
Ja, voll. Ich sag ja auch nicht, dass das alles komplett aus einer anderen Welt und nicht relatable ist, so, klar ist es das. Ansonsten würde der Song ja auch nicht Casper-mäßig funktionieren, ansonsten gäbe es auch nicht diese zum Mitsingen einladende Hook, die nochmal alle in diesen emotionalen Zustand reinträgt.
Ja, gut. Also spannend, eine unterschiedliche Wahrnehmung so. Naja, wir gucken mal.
Ja, ich meine, wenn das Casper-Album jetzt rauskommt die Woche, dann werden wir ja bestimmt in der nächsten Folge eh nochmal drüber sprechen und mal schauen, wie das dann im Gesamtkontext wirkt, was wir dann so für Wahrnehmungen haben und wie die anderen Ausrichtungen des Songs so aussehen.
Ja, aber generell, ne, also ich hatte schon den Eindruck, dass jetzt die Musik wieder so zu so einem Casper-nahen Ursprung tatsächlich geht. Und die Gloomy Boys und die Materia Casper Stadion Tourphase Gott sei Dank vorbei sind.
Ja.
So, also over. Ja, also da, also kannst ja, also ich weiß, du bist kein großer Casper-Fan, aber da bin ich natürlich schon irgendwie froh, dass es wieder so auf seine Stärken sich fokussiert wird und nicht versucht wird, irgendwelche Stadionhymnen zu ballern. Was mich auch völlig perplex gemacht hat, ich war tatsächlich neulich bei so einem tatsächlich Sportevent, auch in einem kleineren Rahmen, aber schon professioneller, und da läuft halt einfach so irgendwie auch jetzt so Champion Sound, so.
Ja, passt doch voll.
Das ist Wahnsinn einfach, dass dieser Song funktioniert hat. Retrospektive so. Naja. Okay, aber ich freue mich, das Album zu hören, und gucken wir mal, was noch passiert.
Ja, safe.
Gut. Bist du froh, dass wir das jetzt abgehackt haben und du wieder mal, obwohl du nicht so gerne, nicht so unverantwortlich anfängst, hast, jetzt 20 Minuten über Casper gequatscht und über einen Song.
Ja, es war halt nicht mehr das einmal, aber ist okay. Ich finde, der Song, also wie, gibt halt auch einfach viel her. Allein, dass du so eine andere Interpretation davon hattest, ja, fand ich schon spaßig. So, weil in meiner Interpretation kann man den halt einfacher abhaken, ohne noch so viele Fragen zu stellen.
Das, ja. Okay,
gut. Aber ja. Es sind ja auch noch andere Releases rausgekommen, die auf jeden Fall besprechenswert sind.
Sehr gerne.
Also, Zeit verdienen.
Dann hau mal raus, was möchtest du gerne noch besprechen?
Ich glaube, von den Sachen, die jetzt auch nicht nur als Single und so Song nebenbei rausgekommen sind, auf jeden Fall Backpfeife auf Endlosschleife von Pöbel MC, wo ich bei dir, glaube ich, auch schon bei Twitter gesehen habe, dass es bei dir auch schon in der Rotation lief.
Ja, Mann. Also, ich wusste ja noch nicht genau, was auf uns zukommt, aber ich habe hier vor einiger Zeit, habe ich ja gesagt, dass Pöbel MC eigentlich genau der Rapper ist, den ich eigentlich geil finde, weil es ist halt irgendwie so richtiger Rap. Es gibt irgendwie Punchlines gegenüber Leuten, die auch wirklich Punchlines verdienen. Finde ich, hat mich komplett abgeholt. richtig, richtig geil. Ist es nur, glaube ich, Album EP, ach, I don't care.
Ja, EP halt einfach, aber voll. Ich finde, also genau die Stärken, die du beschrieben hast und wirklich eine gute Vorahnung gehabt, einfach als du diese These rausgehauen hast oder es eh schon vermutet hast, so weil, ja, was so das Rap-Level und das Punchline-Level angeht, die EP macht halt einfach super gute Laune und ist einfach stark abgeliefert. Also auch technisch einfach da super gut konzipiert, finde ich einfach und genau an den richtigen Stellen irgendwie, ja, die nötigen Skills genutzt, um richtig viel Message rüberzubringen, ohne so ein, ja, so ein Zecken-Rap, schlimmes Wort auch, oder so linken Polit-Rap-Anstrich zu haben, der, keine Ahnung, langweilt mich in letzter Zeit schon eher häufiger. Und habe ich da überhaupt nicht gehabt, das Gefühl.
Stimmt, ja, du hast recht. Das ist, ja, dieser Zecken-Rap, oh Gott,
Alter. Also wie gesagt, es ist Zecken-Rap ist wirklich kein Wort, was ich in meinem normalen Sprachgebrauch sonst nutze. Aber ja, wie beschreibt man das halt so? Linksliberalo bis Links-Spaß-Rap, keine Ahnung.
Sag doch Antilopengang.
Okay.
Es ist komplett auch einfach so, ich finde, es gibt auch keine. Oft bei so Sachen gibt es dann irgendwie so ein, zwei Sachen, wo ich denke so, ja, okay, sehe ich nicht so ganz, aber hier echt wirklich jede Punchline, ich denke so, ja, man, richtig verteilt hier und nicht gegen irgend so jemand auch verteilt, wo ich denke so, ja, finde ich eigentlich irgendwie noch okay. So, nee, es ist einfach wirklich alles on point, alles richtig gut gemacht so. Und dabei haben die Songs auch irgendwie so, stehen auch so für sich irgendwie. Also ich habe irgendwie, also oft hat man dann, also man könnte jetzt vielleicht auch annehmen, dass irgendwie so ein Album ist, wo immer nur so Punchlines hier und da immer so Lines raus sind, die Songs haben auch irgendwie so in sich geschlossen bestimmte Fokusse, würde ich jetzt mal sagen. Ist das die Mehrzahl von Fokus? Fokusse?
Foki?
Foki.
Fokusse klingt gut wie Mehrzahl bei Krokus, das sollte hinhauen, allein vom Phonetischen.
Ja.
Nee, aber voll, so die Songs haben an sich halt manchmal die Themendinger, wo sich dann dran abgearbeitet wird und also sind wirklich so in sich geschlossen. Am krassesten fand ich es halt bei Boys Cry, wo im Endeffekt die männliche Rap-Szene hops genommen wurde und so, keine Ahnung, alt eingesessene Strukturen und MC Bobby Type of Leute in der Szene, die irgendwie Deutschrap Me Too für sich ausschlachten wollen. Das fand ich auf jeden Fall nice und da wird sich ja voll an diesem literarischen, aber auch metaphorischen Weinen halt irgendwie abgearbeitet und halt gleichzeitig Rappern unterstellt, dass sie heulen, weil sie ihre Privilegien verlieren, während er gleichzeitig noch die Message transportiert, dass es halt vollkommen okay ist, wirklich zu heulen und Schwäche und Gefühle zu zeigen, was diese Leute wiederum niemals freiwillig machen würden. Allein so diesen Twist in dem einen Song runtergebracht und dabei noch so viele stabile Ansagen ist schon stark auf jeden Fall.
Ja, und ich fand es auch eigentlich super interessant, das mal nochmal unter dem Aspekt zu begreifen, dass wir irgendwie, letzte Folge haben wir über das Amewu-Album gesprochen und ich hatte gesagt, dass wir da ein Album haben, das so super politisch und gesellschaftlich ist, ohne auf bestimmte Themen oder so, ich sag mal so tagespolitische Sachen zu haben oder so bestimmte Namen zu nennen, jetzt einfach mal ganz plump gesagt. Ja. Und das deswegen auch eine Stärke ist. Und hier ist bei Pöbel MC genau das Gegenteil der Fall. Nicht genau deswegen ist es stark, weil es so viele Namen hat und weil es so klare Kante für den aktuellen Zeitmoment zeigt. Also es ist vom Vibe her und von den Themen her kannst du meiner Meinung nach kein besseres Album gerade jetzt machen. Das ist echt schon grandios.
Ja, starke These. Ich sehe auf jeden Fall auch voll, dass viel mehr so einen zeitaktuellen Bezug hat als das von Amewu. Aber trotzdem, finde ich, hat er es vermieden, sich dann halt so, keine Ahnung, diesen Leuten, die eh nur die Aufmerksamkeit wollen, den Gefallen zu tun, deren Namen wirklich zu droppen oder so richtig konkret auf einzelne Sachen einzugehen. Mhm. Weil, also es fällt natürlich nicht wirklich der Name MC Boogie, sondern es werden halt Rapper beschrieben, die sich wie MC Boogie verhalten, genau wie bei Sheldon Esperanto. Halt Schellen an ganz viele Gruppen verteilt werden, halt vom Wachmeister, der stellvertretend für Kopf steht, bis halt, keine Ahnung, rechte Parteien werden, glaube ich, auch noch genannt. Und halt immer so Gruppen von Leuten, aber ohne halt konkret irgendwie was rauszupicken und das irgendwie daran festzumachen, sondern, ja, es werden so die generellen Leute und Gruppierungen rausgepickt, die sich irgendwie lohnt zu backpfeifen.
Ja. Ja, stimmt, du hast recht, das ist, genau, da ist dann noch doch immer eine gewisse Art von Allgemeinheit schon drin.
Ja, aber ich sehe voll, dass das halt auf quasi aktuell gerade Diskurse und Debatten und halt Zustände eingeht, komplett.
Ja, genau. Und ich finde es auch irgendwie so geil, weil das gefällt mir irgendwie auch in der Gesamtheit sehr gut, dass dann halt eben klare Stiche, also klar irgendwie, wie war das die Line, ich weiß nicht mehr, Schelle für Leute, die irgendwie die CDU geil finden oder so. Auf einem anderen Song hat er eben halt auch drauf irgendwie irgendwas gegen grünen WählerInnen so.
Ja, ja, so naiv wie grünen Wähler oder sowas.
Ja, genau. Ja. Ja, ja. Mhm. Und das finde ich, das ist so mein Ding auch einfach so. Weißt du, dass man hat ja irgendwie immer so, gerade wenn man sich mit Leuten austauscht, die irgendwie nicht so tief drin sind, denen erklären zu müssen oder erklären zu wollen, warum die Grünen irgendwie elendig sind. Und dann, naja, weil die CDU ist jetzt auch nicht, ja, aber davon reden wir, wovon reden wir denn hier überhaupt? Also alles Müll auf eine ganz andere Art und Weise.
Ja. Ja, das sind diese Perspektiven. Ja, voll. Also finde ich auch gut, aber ja, ich kenne das von dir angesprochene Problem auf jeden Fall voll, halt auch total abhängig, in welchen Kreisen oder Umgebungen man sich bewegt. Aber also es gibt natürlich noch genug, keine Ahnung, sowohl Orte als auch so Bevölkerungsgruppen in Orten, also ältere Leute zum Beispiel. Also da ist halt dieser Kontrast so, die denken halt, die Grünen sind halt wirklich sowas wie eine Art von linksextremer Partei sozusagen. Für die ist das halt so, für die ist das Maximum an linker Verortung sozusagen. Und wenn du das disst, aber dich gleichzeitig auch gegen, halt keine Ahnung, alles ab konservativ bis nach rechts aussprichst, das ist halt für die eine Verneinung von beiden sozusagen, von rechts und links. Das geht nicht in den Kopf dann. Ja. Sehr funny auf jeden Fall. Ja.
Da hatte ich auf jeden Fall auch so letztes Jahr irgendwie so einen Moment, wo ich mich irgendwie mal wieder mit jemandem in der Bahn angelegt hat, der seine Maske nicht tragen wollte. Mhm. Und der dann nach einem Disput dann das größtmögliche Beleidigung gegen mich rausspucken konnte, aber auf einer ganz anderen Ebene, wie er gedacht hat. Ja, dann wähl doch die Grünen. Ich war, damit hat er mich auch gefühlt hops genommen, weil ich wusste auch nicht, was ich da an der Stelle noch sagen sollte. You wish.
Aus Versehen eingesagt.
Ja. Ja, Mann, es wundervoll, ey. Ja. Also an der Stelle, Weihnachten ist fern, aber das Album kann man dann doch mal vielleicht dem einen oder anderen zu Weihnachten schenken.
Ja.
Also der älteren Generation.
Voll.
Ja. Mega gut.
Und ich fand's by the way auch nice, damit könnte ich eigentlich gleich zum nächsten Off-Thema vielleicht überleiten. Bei Sheldon Esperanto gibt's auf jeden Fall auch noch die Line, dass es im Ossi-Kindergarten eine Backpfeife gab. Und das bringt mich drauf, warum, ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast, ich habe vorhin noch zwei Songs von
krass gegettet,
von zugezogen maskulin draufgeschmissen. Mhm. Einmal Grauweißer Rauch und einmal Plattenbau Ost. Einfach aus dem Grund, dass ich heute die letzten Worte aus Testus Buch fertig gelesen habe, was er rausgebracht hat, Nullerjahre, wo er sich mit seiner Jugend im Osten auseinandersetzt. Genau, er war, glaube ich, auch schon ein paar Formaten damit zu Gast, also sowohl bei, glaube ich, Alex Barbian im Sinus-Podcast, als auch halt bei ganz vielen Medien, die dann Literaturberichterstattung gemacht haben. Und kann man an der Stelle auf jeden Fall total empfehlen. Ist ein sehr ausdrucksstark geschriebenes Buch, was relativ roh und direkt reinknallt mit den Worten und sich gar nicht versucht, irgendwie in verschönenden Bildern irgendwie zu flüchten, sondern halt einfach versucht, eine harte Realität dementsprechend auch irgendwie abzubilden. Und ja, als, keine Ahnung, da ich selber Nachwende Ostkind bin, wie ähnlich bei Testo, der noch auf jeden Fall ein paar Jahre älter ist, aber auch 88, glaube ich, geboren wurde, also nicht mehr aktiv in der DDR sozusagen wirklich bewusst aufgewachsen ist, sondern dann im vereinten Deutschland, hat auf jeden Fall viel nochmal wachgerüttelt, obwohl ich mit lang nicht die gleiche oder eine ähnliche Jugend wie Testo hat, aber was so gewisse Schauplätze anbetrifft, die er so in Oststädten beschrieben hat und so eine sich ausbreitende Scheißstimmung und so ein Leerstehen von Gebäuden und Verfallen von Industrien und sowas sind halt Sachen, die auf jeden Fall auch in meiner Region so safe in ähnlichen Arten und Weisen zu beobachten waren. Es war sehr interessant, seine Reflexion seines eigenen Aufwachsens dann auch irgendwie zu sehen. Also weil da wird auch gar nicht so viel reflektiert, mehr oder weniger. Es wird auch ganz oft einfach reingegangen in die Situation und das ist irgendwie beschrieben. Dann ab und zu noch mit politischen Kontexten verknüpft. Fand ich eine mega spannende und gute Perspektive von ihm. Und keine Ahnung, der passende Soundtrack dazu besteht auf jeden Fall aus Weißer Rauch, weil es geht auch ganz viel auf jeden Fall um Drogenkonsum und um Kiffen. Exakt die Szenarien eigentlich auch noch breiter dargestellt, die Testo bei Grau-Weißer Rauch berappt. Und natürlich geht's auch um, also der Plattenbau erklärt sich vom selbst, weil er einfach in der Platte oder im Plattenviertel groß geworden ist. Mhm. Und da, ja, seine große Zeit verbracht hat, bevor es nach Berlin ging.
Ja. Ist auch so ein bisschen, haben ja mit Audio 88, mit seinem Cottbus-Song, ist ja eine so ganz ähnliche Richtung auch, ne? Das ist, ich finde es auch voll gut, dass das, ne, das ist, also auch, also mehrere Sachen dazu. Erstens, ich erinnere mich dran, dass er vor einiger Zeit auch mal einen längeren Artikel, glaube ich, sogar für Zeit Online zu dem Thema schon geschrieben hatte.
Stimmt.
Was ich auch so dachte, ah ja, interessant, und dann ich dachte, ah, voll cool, aber ich hätte nicht gedacht, dass das tatsächlich darauf hinausläuft, dass er ein längeres Buch dazu schreibt. Weil normalerweise, wenn man Rapper kennt, die Bücher schreiben, dann geht's dann irgendwie, wir haben schon alle schon mal was von Schwarzer Magie gehört, aber so richtig weiß man nicht genau. Und dann geghostet das Buch über, ist es rausgekommen, das Buch von Nemo über Schwarzer Magie, weißt du was? Hast du schon eine Pressemail bekommen?
Ich bin nicht dran geblieben, habe auch keine Pressemails dazu bekommen. Also hoffen wir einfach, es ist versandet, diese Idee. Ja, aber wo normalerweise Rapper-Bücher und Rapper-Biografien auch im River-Verlag rauskommen, ist das ja bei Kiepenheuer und Witch erschienen und dementsprechend liest sich das auch komplett anders. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass da so viel ghostwritet wurde.
Nee, ja, glaube ich auch nicht. So.
Aber
ja, was ich auch noch sagen wollte, ist, ich finde es halt auch das ist halt irgendwie auch so eine Zeit, die komplett so verneint wird im Diskurs. Und das ist natürlich auch, das ist dann natürlich das, was man dann irgendwie im Feuilleton dann dazu wahrscheinlich lesen wird oder liest. Ja, das wäre jetzt wichtig, wenn das jetzt nochmal eine Debatte anstößt, die, ich will jetzt nicht sagen, natürlich nicht kommt, aber dadurch, dass es geschrieben wird und dadurch, dass es so ein bisschen Reichweite bekommt, dass das Thema tatsächlich einfach auch nochmal eine Aufmerksamkeit bekommt. Und ich glaube, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster raus, wenn ich sage, dass das grundsätzliche Problem, das beschrieben wird oder dargestellt wird, dass das heute eigentlich immer noch ein Problem ist. Und dass das irgendwie auch so ignoriert wird, so in der Aufarbeitung und mal was dagegen machen und wo kommen wir dann dahin, sondern dass es eigentlich immer noch aus so politischer Perspektive tatsächlich irgendwie eher schlimmer wird. So, dass man das, wenn man das, weil so, das ist so ein Problem, wenn du es ignorierst, wirst du noch schlimmer, so. Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst.
Doch, eigentlich fand ich alle Punkte gut und ich glaube, was du am Anfang meintest mit diesem eher ausbleibenden oder dann einfach auch ganz nebensächlich behandelten Diskurs, was nie ein ernsthaftes Thema wurde, vor allem keins, wo sich wirklich, keine Ahnung, mit Konsequenzen beschäftigt wurde, die damals vielleicht irgendwie verursacht wurden. Das beschreibt Testo auf jeden Fall am Anfang in seinem Buch, was dann tatsächlich so ein bisschen der außenstehende Teil ist, vorne und hinten, wo er ein bisschen beschreibt, dass er auch dieses Thema seiner Jugend im Nachwende-Osten bisschen hervorbuddeln musste erstmal, nachdem er sich nach Berlin so geflüchtet hatte, um sich ein ganz anderes Leben zu suchen und ein anderes Lebensumfeld und sich dann erstmal wieder später hat stärker mit diesem Thema beschäftigt hat und es auf jeden Fall auch deswegen geschrieben hat, das sagt er am Anfang ganz deutlich, damit diese Diskurse angestoßen werden und vor allem damit halt Stimmen wie seine und Geschichten wie seine einfach gehört und erzählt werden und genau was du beschrieben hast, so deswegen hat er das Buch geschrieben im Endeffekt. Das trägt so auch einen großen Teil bei und er lässt auf jeden Fall schon ein bisschen, er macht das zum Glück nicht so viel, aber lässt die politischen Ereignisse dieser Zeit ab und zu schon mal mit einfließen, wenn man wieder Wahlkampf ist und die NPD-Plakate hängen und so weiter und wie viel Prozent dann mal in seinem Kreis geholt werden und so, rechte Übergriffe, alles sofort und da habe ich halt auch dran gedacht, also ich meine, da zeigen sich halt eh schon so voll viele Probleme, gerade was rechte Strukturen anbetrifft. Also ja, diese Leute sind halt auch damals nicht verschwunden, als das dann zum gewissen Zeitpunkt wieder nachgelassen hat. So, und die sieht man ja in den, also keine Ahnung, so ab den Pegida-Demos, ab 2014, 15 und in anderen Städten, da sind ja mitunter ist ja das gleiche Klientel einfach damit aufgelaufen, mit dem Testo quasi Jugend verbracht hat. Nicht genau speziell die Leute, aber so halt diese Art von Leuten. Und ja, natürlich ist das Problem dann, wir sehen es halt jetzt gerade auch mit Querdenkern, Natürlich ist das Problem größer geworden und wurde in der Art und Weise immer noch nicht umfassend adressiert oder geschweige denn aufgearbeitet, aber das wird in Deutschland halt eh nicht gemacht.
Ja, Fakt. So, und das ist ein riesiges Problem.
Ja, so. Das Buch bietet da auch keine Lösungsansätze, obviously, aber es stößt auf jeden Fall darüber an, darüber halt mal wieder ernsthafter nachzudenken und zu diskutieren, aber
ja. Ja, deswegen, ne, habe ich gesagt, also es wär natürlich von auch mir der Wunsch, wenn das nochmal so ein bisschen Reichweite bekommt und dass man vielleicht wirklich mal was darüber macht und so, aber jo. Naja. Ja, ey, habe ich auf jeden Fall auch noch vor zu lesen und bin auch gespannt. Ich bin mal gespannt, weil ich bin ja nicht im Osten aufgewachsen, sondern ich bin im Westen aufgewachsen, demnach. Ich bin mal gespannt, wie viel Geschichten ich da wirklich in gewisser Art und Weise auch nachvollziehen kann. Weil so eine gewisse Art von roher Jugend, da erlebt man tatsächlich, glaube ich, auch überall.
Ja, ja, natürlich. Genau. Das heißt nicht, dass alle Elemente da sozusagen ostexklusiv sind oder sowas. Mhm. Aber genau, manche spezifischen Dinge wahrscheinlich schon, ja. Ich bin gespannt, kannst du dann hier erzählen,
wie das bei dir. Weil ich hätte, da ist tatsächlich auch so ein Punkt, da hätte ich tatsächlich auch gerne nochmal mit Torben jetzt auch so drüber gesprochen, weil der ist ja auch, ich weiß nicht, ob ich, doch, das kann ich jetzt einfach sagen, Torben ist halt auch im Osten aufgewachsen, aber ist eigentlich nicht im Osten geboren, also ist auch nochmal so eine ganz andere Dimension und naja, vielleicht das nächste Mal oder übernächste Mal oder so. Ja. Dann können wir auch nochmal drüber sprechen, so. Ja. Aber generell auch einfach so, diese beiden zugezogen Maskulin-Songs, die du sagst, ey, das war einfach ein absurd gutes Album.
Ja, also
das war ein Wahnsinn, wie das rauskam. Das ist echt so geil.
Immer noch unfassbar gut, hat auch überhaupt nichts an Schlagkraft verloren. Hab mir die Songs auch vorhin angehört. Natürlich kenne ich die im Endeffekt in- und auswendig, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, die sich reinzuziehen. Und ja, das Album ist eh, alles brennt, einfach super gut gealtert. Ich meine, immerhin schon seit 2015. Also es sind schon 7 Jahre jetzt. Es kam auch, glaube ich, relativ früh 2015 raus. Ist krass lang. Es fühlt sich nicht so lang an, ehrlich gesagt.
Ja. Mega stark. Also bin mal gespannt, was da kommt. Ne? Zumindest von Grimm wissen wir, da kommt ja auch dann bald nochmal ein Grimm-Album. Das wird natürlich auch nochmal eine spannende Geschichte. Ja. Aber ja, also da lohnt sich, also für alle, die noch nicht zugezogen maskulin mal sich näher beschäftigt haben mit Grimm und Hendrik Bolz, den Namen, den wir bisher noch nicht genannt haben, so heißt der Test so nämlich. Natürlich. Da auf jeden Fall mal reingehen, da passiert auf jeden Fall viel spannende Musik. Voll. Und auch Literatur offensichtlich jetzt. nice. Was haben wir denn noch? Vielleicht mal ein bisschen wohlfühligere Themen jetzt. Hast du eigentlich zumindest was so für mich ein großes Rap-Thema die Woche war tatsächlich noch der Super Bowl, beziehungsweise die große Rap-Halftime-Show. Yeah. Hast du das, also ich bin ja Football-Fan und was heißt, ich bin Football-Fan, ich sag nicht mein Team, das wird peinlich. aus politischen Gründen.
So. Okay.
Ja, okay, komm, also ich verfolge eigentlich die Green Bay Packers und das war diese Saison einfach tendenziell schlimm, weil eigentlich die Green Bay Packers einfach eine super gute Mannschaft, starke Mannschaft zurzeit sind, aber mit dem Quarterback Aaron Rodgers, der einfach diese Saison einfach wirklich viel Blödsinn erzählt hat, mit gerade was das Thema Corona angeht und geimpft, wo er im Endeffekt über sein, also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen so grob?
Null, also politisch null, oder was ist, da das, bei den Teams
das ist halt, null drin. Das ist halt wirklich einfach eine absolute Katastrophe gewesen. Also es war irgendwie so, NFL eigentlich eine ganz gute Impfquote und es war irgendwie so diese Delta-Variante und dann hieß es immer, Aaron Rodgers auf die Frage, ob er denn geimpft sei, hat er tatsächlich irgendwie sowas geantwortet, er sei gegen Corona immunisiert und dann kam, hat er später Corona bekommen und dann kam halt heraus, ja, er ist halt eben nicht geimpft, sondern er hat irgendwelche homöopathische Superwasser getrunken, wo irgendjemand erzählt hat, dass er geimpft sei. Und das ist dann halt irgendwie so ein Ultra. Und er hat halt einfach nur noch dann, anstatt einfach die Fresse zu halten, ist das so ein Typ, der dann auch gerne mal irgendwo in irgendwelchen Shows auftritt und halt irgendwie seine Perspektive erzählt. Und da kam dann irgendwie, ja, er hat, was das Thema Corona angeht, und hat er viele Sachen befolgt, die sein guter Kumpel Joe Rogan vorgeschlagen hat. umgesetzt so. Und da ist dann auch so der Moment gekickt, so für mich, okay, who the fuck ist Joe Rogan? Aber ich zum ersten Mal von diesem Namen gehört. Und ich habe mich auch ehrlich gesagt keinen Bock gehabt, mich nochmal näher mit dem Typen zu beschäftigen. Aber jetzt ist er halt zuletzt nochmal irgendwie aufgeblitzt und das ist vielleicht auch nochmal ein spannendes Thema für uns. Wollten wir eigentlich letztes Mal drüber sprechen, hat sich nicht ergeben, weil irgendwie aus. Die
Folge war viel zu voll einfach schon.
Die war viel zu voll und auch viel zu gut. Dass Neil Young aus Protest darüber, dass Joe Rogan immer noch irgendwie Zeug auf Spotify öffentlich kann, hat Neil Young quasi sein Musikkapitel, also als sein Musik komplett zurückgezogen ist, nicht mehr auf Spotify verfügbar. Ich habe jetzt allerdings auch nicht weiter verfolgt, wie das jetzt weitergegangen ist in der Kontroverse. Und ich weiß, also ich glaube, wir haben es jetzt auch noch gar nicht gesprochen, beziehungsweise ich weiß es auch nicht so ganz genau. Vielleicht weißt du ein bisschen mehr. Joe Rogan, wer ist es genau? Also ich weiß inzwischen eigentlich, dass es irgend so ein Trottel ist, der offensichtlich viel dummes Zeug zu Corona erzählt. Aber ich habe damals die einzige Recherche, die ich gemacht habe, mal zu gucken, was auf Wikipedia von dem Typen zu finden ist. Und da habe ich jetzt irgendwie nicht so richtig wahrgenommen, was jetzt das Problem mit dem Typen ist.
Ja, also ich kenne Joe Rogan auch nur oberflächlich, aber also ich habe das erste Mal richtig von ihm bekommen, weil also er ist halt so ein riesen, ich glaube, man kann ihn einfach Entertainer nennen in den Staaten, dann brauchst du halt auch keine spezifischere Berufsbezeichnung, aber halt einer mit einer riesigen Podcast-Followschaft, damals halt noch auf Apple Music Podcast und auf YouTube unter anderem. Und er wurde im Zuge von, naja, Spotifys Ausbau vom Podcast-Angebot dann für ein Deal, wo vermeintlich die Summe von 100 Millionen Dollar gehandelt wird, aufgekauft, beziehungsweise zu Spotify exklusiv geholt, weil er halt einfach, also wie gesagt, so eine große Fanbase hat. Und deswegen ist es einer der absoluten, was auch zumindest das Finanzielle angeht, Aushänge-Podcaster von Spotify sozusagen, seit ein paar Jahren jetzt schon. Der Deal ist schon, keine Ahnung, ein paar Jahre her auf jeden Fall, nicht viele. Und ich glaube, der ist halt, also ja, so wie Kontroversen halt funktionieren. Also man kann eigentlich fast nur den Vergleich halt zu Leuten wie MC Boogie aufmachen, die sich halt mit Absicht, also eh schon selber bescheuerte Positionen vertreten, aber sich dann mit Absicht auch noch beschissene Leute ranholen, die irgendwelche Verschwörungstheorien oder sonstige kontroverse Sachen sagen, die halt teilweise faktisch einfach Schmutz sind oder ideologischer Bullshit. Aber ja, es generiert halt Aufmerksamkeit und so ein Dude ist Joe Rogan. Halt Hauptsache. Okay. Hauptsache Aufmerksamkeit erregen. Und da ist eigentlich nicht groß verwunderlich, dass er sich halt irgendwann so einen Corona-anzweifelnden Professor oder Doktor rangeholt hat. Ja.
Okay, alles klar.
Das ist mein Eindruck auf jeden Fall von Joe Rogan. Genau. Ja, okay. Neil Young hat dann seine Mucke, also hat zumindest angekündigt, dass er sie runterziehen will. Aktuell ist sie noch online, aber das muss Spotify auch erstmal irgendwie implementieren, das alles rauszuschmeißen.
Wirklich? Ich hatte halt nur irgendwie ein Bild gesehen, wo jemanden Screenshot gemacht. Es gibt ja immer so diese, ich weiß nicht, heißt es Essentials, wo man dann immer, wenn man einen Künstler denkt, kann man sagen, okay, das sind die wichtigsten Songs. Und da war einfach dann null. Die Playlist von Spotify Best of Neil Young war einfach nichts drin, was sich irgendwie gefühlt wie so ein Diss anhört. Aber ich dachte, das wäre daraus resultiert, dass das schon passiert sei. Aber
okay, ich bin zumindest auf einem Profil von Neil Young bei Spotify, aber es könnte auch aus den ganzen Sachen bestehen, die vielleicht nicht nur sein eigener Katalog sind, sondern halt so Sachen, die nicht runtergenommen wurden, weil es halt als Feature bei irgendwem anders mit dabei ist oder so. Ich glaube, es ist gar nicht, vielleicht ist sein Katalog wirklich schon unten. Spielt eigentlich auch keine Rolle, ist ja eher so ein symbolischer Akt. Bester Side-Fact übrigens noch, ein paar Tage später, nachdem diese Kontroverse angestoßen war und er das verkündigt hat, hat er dann erstmal angefangen, auf seinem Twitter-Profil Werbung zu machen, dass man ja bei Amazon Music, da könnte man jetzt seine Musik hören und hat noch so einen Gutschein mitgepostet, dass man zwei Monate umsonst hören kann oder so. Super Wahl, das ist auf jeden Fall der moralisch integere Streamingdienst. Dank für alles, Mann. Also es ist halt auch dieses so konsequente Handeln, ja. Also braucht man ihn jetzt auch nicht zu doll abfeiern dafür, obwohl ich es gut finde, dass er sich bei Spotify so laut in der Öffentlichkeit gemacht hat. Es gab auf jeden Fall davor halt auch schon so ein Schreiben von über 200 Ärzten und anderen medizinischen Fachleuten, die genau diese Podcast-Folge von Joe Rogan, die glaube ich schon Ende Dezember oder Anfang Januar kam diesen Jahres, genau das schon kritisiert haben und gefordert haben, dass es halt entweder rausgenommen oder kenntlich gemacht wird, dass da Missinformationen verbreitet werden. Das hat Spotify natürlich nicht gejuckt. So, es hat schon so lange gebraucht, bis sich ein sehr prominenter Künstler zu Wort gemeldet hat, dass sie es ernst genommen haben. Und mittlerweile hat halt Daniel Ek angekündigt, dass halt so eine Infotafeln oder sonstige Hinweise mit eingeblendet werden sollen, wenn über Covid gesprochen wird und da probably Missinformationen gespreadet werden, ähnlich wie bei Instagram, wenn, keine Ahnung, die Erkennung halt das Wort Corona in einem Text sieht und dann automatisch dieser Hinweis aufploppt auf verlässliche Quellen.
Wobei man da auch wirklich, also ja, immerhin, aber bringt's das?
Nein, aber irgendwas mussten sie machen, um den totalen PR-Schaden zu vermeiden, haben sich so schon völlig bescheuert angestellt. Also das ist halt einfach nur ein kleines Zeichen. So,
ich meine,
konsequent wäre gewesen, Joe Rogan rauszuschmeißen, den Vertrag aufzulösen,
whatever. Aber du musst auch verstehen, Spotify will auch Geld gewinnen. Also das ist also darum geht's ja. Also wovon reden wir denn hier bitte? Aber war es denn nicht tatsächlich auch so, dass es so ein ähnliches Movement auch in Deutschland schon mal gab, wo es darum ging, okay, oder vielleicht auch nur so ein kleines Twitter-Thema, ich weiß nicht so genau, vielleicht kannst du mehr dazu einschätzen, zum Thema, wieso dürfen auf Spotify irgendwie so offensichtliche Nazi-Bands und ich weiß nicht, ob da auch Podcasts irgendwie da im deutschen Raum ein Thema waren, stattfinden und das auch schon mal irgendwie kontroverse ist und dass wir da immer mehr in eine Richtung kommen, dass das halt eben auf Spotify irgendwie nicht als neutrale Plattform sagen kann, ja gut, sondern sich halt auch somehow positionieren muss und sei es nur mit dem scheiß Filter, hier geht's irgendwie Missinformation eventuell und so, ne?
Ja, voll. Also es gab auf jeden Fall schon mal diese Diskussion oder diesen Aufschrei und so. Ich habe das nicht so riesig groß in Erinnerung, aber gab es auf jeden Fall. Und das wird für Spotify wahrscheinlich in Zukunft noch ein größeres Thema werden, weil, also ich nehme an, dass die Richtlinien haben werden, halt der gewisse, also zumindest werden sie haben, wie sie umsetzen können, ist halt immer die Frage, weil sie gewisse Hassbotschaften und sowas halt aus Musik einfach nicht zulassen auf der Plattform und das theoretisch halt sowas wie Nazi-Musik gar nicht erst stattfinden sollte. Auf der anderen Seite, die meiste Musik, wenn nicht von den Major-Labels kommt, landet ja auch über vielfältige Distributoren halt bei Spotify. Die haben nochmal jeweils ihre eigenen Upload-Regeln, also inwieweit Spotify das wirklich kontrollieren kann. Was dann erstmal auf der Plattform landet, ist halt fraglich. Das wird auf jeden Fall meistens von Drittanbietern im Step vorher kontrolliert. Das ist halt nicht einheitlich. Aber jetzt, wo die Podcasts haben und davon ja auch, wie gesagt, einige selbst hosten, so, da kommen halt noch viel mehr Meinungsbeiträge, als es in Songs sonst normalerweise üblich ist, wo du gegen vorgehen musst. Das wird, glaube ich, noch mal ein größeres Problem, ja.
Ja. Hoffentlich prüft keiner unseren Quatsch, so werden wir ja auch gecancelt, weil wir uns kritisch äußern gegenüber.
Zu irrelevant noch, zu irrelevant.
Wann werden wir endlich von Spotify gecancelt? Dann haben wir es geschafft.
Dann exklusiv bei Apple Vertrag unterschreiben.
Ja.
An der Seite von Arian Niyati. Jawohl, Mann.
Ach so, der ist da auch jetzt?
Ich glaube, der hat schon seit längerem Formate auf Apple, ja. Aber weiß nicht, ob das noch aktuell ist.
Um damit einen Tweet von dir zumindest paraphrasieren zu zitieren, euer Feminismus powered by Amazon ist einfach nur Schmutz. Hast du so irgendwann mal gebracht, ne?
Das war eigentlich gut paraphrasiert. Geht ja auch immer noch.
Ja, naja, das ist so, ne? Das ist auch keine Lösung, wie man das besser machen kann, so richtig.
Nee, keine Ahnung. Also, ja, es wird vielleicht wirklich noch spannend, ob Spotify mit Musik halt irgendwann noch anders umgeht. Keine Ahnung, wenn wir jetzt an Rap denken, halt gerade so in Fällen, wo es um häusliche Gewalt und Missbrauchsvorwürfe und Ähnliches geht, ob Spotify dann halt, keine Ahnung, irgendwann mal Konsequenzen ziehen wird, so was das Playlist-Game angeht, aber zumindest im deutschen Bereich von Künstlern, die jetzt halt schon super kontroverse Skandale hatten, ist ja im Endeffekt meistens nichts passiert von Spotify, außer dass nach ein paar Monaten die Wogen immer so geglättet sind, dass sie wieder ganz oben in Modus Mio platziert werden können. Also da erwarte ich Real Rap ziemlich wenig.
Ja. Das ist so das Problem bei ne, wenn du halt irgendwann mal so eine Art Kontroverse darüber hast und dann wird erstmal so ein bisschen PR dagegen gewirkt, dann wirkt es erstmal gut und dann löst sich das irgendwie auf und dann, wenn es dann halt erstmal so ein bisschen versandet ist und in 2-3 Monaten kannst du es wieder so machen und dann kannst du nicht nochmal den gleichen Aufschrei irgendwie generieren und das ist irgendwie scheiße, dass das nicht funktioniert, dass es sowas nicht nachhaltig funktioniert bisher und es ist irgendwie, ich weiß auch nicht genau, wie man da vielleicht auch, weil das ist sowas, wo ich glaube, weißt du, wenn eine Öffentlichkeit irgendwie so eine gewisse Art von Druck drauf hat, kann das schon irgendwie auch passieren, aber es ist super schwierig, das durchzusetzen. Es ist so, als einzelne Person oder auch als irgendeine Art von Movement so schwierig, immer so den Deckel drauf zu halten und dass so ein Fokus und eine Öffentlichkeit drauf bleibt, dass wirklich nachhaltig Sachen so geändert werden, wie es dann halt eigentlich sein müsste. Und jetzt nicht mal in so einem ultralinken Sinne, sondern einfach in so einem normalen, okay, Konsens irgendwo, wo man sich wirklich auch mehrheitsgesellschaftlich drauf einigen können müsste, wie ich das denken würde. Ja. Aber ey, ich komme immer so ausschweifende Ansagen, die irgendwie auch ins Nichts führen, aber irgendwie eher so Probleme beschreiben, was ich weiß
die,
auch nicht.
Die sind einfach, mal so groß, um zu antworten, aber es gibt halt, wir sind halt noch lange nicht bei diesem gesellschaftlichen Konsens, deswegen halt deine konjunktivmäßige Formulierung, wir sind halt noch nicht mal da, dass wir uns alle darauf einigen können, keine Ahnung, es ist ja diese altbekannte so Kunst und den Artist dahinter irgendwie trennen oder nicht trennen, aber da gibt's halt keine einheitliche Linie, die gerade gesamtgesellschaftlich getragen wird. Und warum sollten dann Streamingdienste wie Spotify anfangen, aus Eigeninitiative Konsequenzen in irgendeiner Form zu ziehen, wenn sie sich damit, wenn sie sich damit halt selber ins eigene Fleisch schneiden würden und es halt nur bedeutet, dass irgendwelche Playlists weniger angehört werden, so von denen wird die Initiative irgendwie progressiver vorzugeben, halt schlicht nicht kommen.
Ja.
Das ist halt so ein bisschen das Problem.
Ja. Na, und da gibt's halt, ich habe das Gefühl, das wird hier so ein Part, den wir dann nachher dann doch wieder denken, schneiden wir lieber raus.
Immer möglich.
Immer möglich. Aber die einzigen zwei Aktionsformen, die ich dann halt eben lebe, ist halt eben so ein nachhaltiger öffentlicher Druck, der irgendwie Sponsoren zurückziehen lässt und irgendwie sich halt so wirtschaftlich Auswirkungen macht, dass man sagt, okay, man muss die Entscheidung jetzt irgendwie so drehen, dass und halt einfach sagen, okay, wir können jetzt nicht mehr auf Joe Rogan oder das und das, wir müssen darauf verzichten, weil es sich einfach aus wirtschaftlichen Gründen so ergibt. Und die andere Ebene ist halt eben, es muss halt irgendwie auf einer politischen Ebene, also auf einer Policy-Ebene, das, was dagegen gemacht werden. Und ich sehe bei beiden Ebenen, die ich mir gerade vorstellen kann, irgendwie noch kein Licht am Ende des Tunnels so richtig. Oder also erstmal die Frage, siehst du diese zwei Komponenten ähnlich? Hast du noch eine andere Perspektive? Und siehst du Licht am Ende des Tunnels? Gott.
Letzte Hallo David, Frage.
Erklär uns doch mal was die Welt, danke.
Also letzte Frage, Licht am Ende des Tunnels, nope. Ja, und die anderen, ja, also sehe auf jeden Fall die Möglichkeit, mir fällt spontan keine dritte ein, die man jetzt so in diese Kategorie packen würde. Aber auch das, was du beschrieben hast, ist ja auch immer, das ist ja auch so ein dynamisches Ding oder so, also keine Policy-Regelung wird Sachen ganz klar irgendwie festlegen können. Mich erinnert das voll an die Gespräche oder die Sachen, die wir im Podcast schon zu Deutschrap MeToo auch besprochen haben. Mhm. Solange du halt nicht sowas Greifbares hast, auf das sich alle super fest berufen können, wie halt so eine Gerichtsverurteilung, wenn es einen Skandal gibt, solange wird diese Grenze, was halt moralisch angemessenes Handeln ist und was nicht, relativ verschiebbar bleiben. Deswegen ist es halt super schwierig, sowas Policy-mäßiges zu implementieren. Keine Ahnung, ja. Aber ich sehe halt, wie gesagt, an beiden Fronten kein Licht am Ende des Tunnels. Es hat sich auch in den letzten, bei Skandalen einfach in der Deutschrap-Szene so, hat sich doch auch längst gezeigt, dass also Sponsoren sind genau wie bei Spotify der Fall. Das ist vielleicht mal kurz ein Image-Schaden, dann sollst du vielleicht besser nicht das Sponsored-Placement im Video haben, aber nach ein paar Monaten ist es okay und dann kannst du das Cash auch wieder reinpumpen und ja, es wird halt einfach normalisiert und weitergemacht.
Mhm. Ja.
Also ganz ehrlich, diese Bubble, wo halt so eine Sachen ernsthaft diskutiert werden oder halt auch gar sowas wie Konsequenzen gefordert werden, die ist doch super klein, glaube ich auch. Also das passiert vielleicht bei uns, wenn wir uns unterhalten und so bei ein paar anderen Leuten und irgendwelchen Twitter-Bubbles, aber nicht in den Leuten, die in der Musikindustrie was zu sagen haben. Das findet einfach nicht statt.
Ja, ich habe halt irgendwie, als ich hier das auch gesagt habe mit den Sponsoren, musste ich tatsächlich daran denken, an dieser Stelle auch Podcast-Empfehlung. Wild Wide Web, die, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, die hatten irgendwie so ein, das ist auch irgendwie was von öffentlich-rechtlich irgendwie supported oder Süddeutsche Zeitung oder irgendwie ist ja immer das Gleiche. Die hatten irgendwie eine Staffel gemacht über Kim.com. Mhm. Haben Sie das gehört? Das war auf jeden Fall auch schon spannend.
Ich hab's nicht gehört.
Die haben jetzt eine zweite Staffel gemacht, wo es um Pornhub geht. Und bei Pornhub war es tatsächlich so, dass sich da Visa und Mastercard irgendwie als Bezahlmöglichkeiten aufgrund verschiedener Situationen dann zurückgezogen haben und dass es für Pornhub beziehungsweise eine riesige Katastrophe war und warum Pornhub jetzt irgendwie kritikwürdig war und was da alles dranhängt. Kann ich empfehlen, mal den Podcast zu hören. Aber das war dann eine unfassbar krasse Entscheidung, die auch dazu geführt hat, dass auf so einen Akteur wie Pornhub, der auch quasi so eine Monopolstellung in ähnlicher Richtung jetzt vielleicht tatsächlich zu Spotify hat, wirklich auch mal sowas passiert ist, wo krass gehandelt werden musste. Also, dass da irgendwo schon auch möglich sein könnte. So. Aber trotzdem ein super weiter Weg dahin und auch eigentlich komplett frustrierend, wenn das als eine der Möglichkeiten, die offensichtlich funktionieren kann, auch eine der einzigen ist, dass sich irgendwelche anderen großen Unternehmen quasi zurückziehen, damit irgendwie eine Verbesserung, das ist ja auch echt komplett elendig, wenn das quasi eine Handlungsmaxime ist, wo sich mal was auflöst, dass man andere Unternehmen jetzt irgendwie beeinflussen muss, dass die Angst haben, dass deren Ruf scheidet, leidet und dann deswegen irgendwie sich zurückziehen und dann das passiert, also ja. Aber es ist auch genau der einzige Käse, wo irgendwie, wir werden die großen Themen aufgemacht heute, das ist auch der einzige Punkt, wo auch im Endeffekt die FIFA oder so sich irgendwie drum scheren, weil wenn die Angst haben, dass irgendwie Coca-Cola und Kreditkartenanbieter abspringen, weil sie irgendwie ihre scheiß Fußball-WM nach Katar machen, wo Leute auf den Baustellen in Sklavenbedingungen gehalten werden und sterben, so. Dann interessiert es die, aber der Vorwurf, dass das Ding einfach selbst passiert ist, schon so schlimm genug ist, es reicht halt inzwischen einfach nicht mehr. Und in was für einer fucking Welt leben wir eigentlich, ey?
Ja, aber also es stimmt voll. Also wenn sowas dann doch mal sozusagen konsequent in Anführungsstrichen durchgezogen wird oder es sozusagen Konsequenzen gibt, natürlich, das ist immer mit einer wirtschaftlichen Ebene verbunden und im Endeffekt nur eine Kalkulation. Es ist halt eine wirtschaftliche Kalkulation, aufgrund der so Entscheidungen dann getroffen werden. Aber ich sehe, keine Ahnung, als vielleicht Mini-Lichtblick, ja, vielleicht sind wir halt trotzdem auf dem Weg dahin, dass es halt schon so eine einzelne Fälle gibt, wo man halt ein bisschen handeln muss. Und es ist halt super frustrierend, so drüber zu reden und zu wissen, dass jetzt halt einfach super wenig gemacht wird in der Hinsicht. Aber ja, mit Sicherheit in ein paar Jahren werden wir an einem anderen Punkt stehen. Hooray. So, es wird halt ein bisschen besser werden, das glaube ich schon. Es wird mehr Sensibilität geben, gerade auch so, auch bei Sachen auf Spotify und so. Ich glaube, es wird besser werden, nur halt in einem absolut beschissenen Tempo, was halt absolut auch nicht reicht, um, keine Ahnung, gesellschaftliche Veränderungen mitzugestalten oder den Leuten mal auf eine progressive Art und Weise zu begegnen. Ey, who knows? Es gibt auf jeden Fall, das habe ich im Zuge der Masterarbeit in irgendwelchen Texten gelesen, es gab schon mal so leichte Versuche von Spotify, dass zumindest, ich glaube, von R. Kelly das Profil war betroffen. Mhm. Ich glaube auch zwischenzeitlich mal von XXXTentacion, dass die mehr oder weniger geshadowbanned wurden, also nicht mehr so leicht auffindbar im Interface waren und halt auch nicht großen Playlisten inkludiert wurden und so weiter. Also es gibt natürlich die Möglichkeiten zu acten, aber es hat Spotify damals, glaube ich, auch eher so eher im Stillen gemacht und ohne damit ein großes Zeichen setzen zu wollen und natürlich immer noch super inkonsequent, wenn du den Content trotzdem auf deiner Plattform hast und den Leuten zugänglich machst. Also ja, müssen wir halt auch noch schauen, wie der Umgangsform irgendwie gefunden werden.
Ja, okay. Ich glaube, ich werde jetzt einfach nicht nochmal tiefer darauf reingehen, weil ich glaube, es ist auch irgendwie jetzt, es dreht sich irgendwie im Kreis und man kann immer mehr Konflikte aufmachen, die
ja
oder was heißt Konflikte, aber Probleme aufmachen, die in eine ähnliche Richtung gehen, wo auch noch nicht, halt nicht klar ist, wie es weitergeht. Gut, aber wo waren wir? Ach ja, die Halftime-Show vom NFL. Oh, da Gott. Sind wir da hingekommen. Apropos NFL, da haben wir das nächste Problem eigentlich. Ja, ey, okay, wir hatten auf jeden Fall eine Halftime-Show mit vielen bekannten Rap-Acts, Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Mary J. Blige, 50 Cent war auch noch da. Mhm. Und Na, wer war denn noch hinten an den Drums? Auch jemand, den man eigentlich kennen müsste.
Ja, Anderson Park, oder?
Anderson Park, ja, genau. Thanks. Thanks. Ja. Also ja, ich habe es, wie gesagt, live gesehen. Wie hast du es gesehen? Hast du es gesehen?
Ich habe es nicht live gesehen. Das war der letzte Abend, wo ich noch richtig durchgehustelt habe bei Masterarbeit. Ich habe es mir am Tag danach einfach auf YouTube reingeguckt. Ich glaube sogar original hochgeladen von irgendeinem Pepsi-Kanal oder sowas, die es ja gesponsert haben. Trotzdem absolut beschissene Soundqualität konnte man sich überhaupt nicht geben. Richtig belastend.
Das ist wirklich das absolute Elend. Ich denke mir so, die bezahlen so viel Geld für ihre fucking Halftime-Show, dass die da irgendwie so krass Pepsi werben können und kriegen es nicht hin, einen halbwegs vernünftigen Sound zu transportieren. Das ist doch so ärgerlich. Das ist doch unfassbar, wie schlecht das ist.
Ja.
Also da gucke ich mir lieber nochmal Helene Fischer beim DFB-Pokalfinale an. Da war der Sound besser.
Oh Gott. Ja, da möchte ich aber auch nicht hin zurück. Natürlich aber keine Ahnung, die Halftime-Show wurde doch trotzdem von allen super abgekultet und legendär und Eminem hat sich hingekniet und das war's doch. Hip-Hop.
Aber es wurde ja eigentlich wurde es ja verboten und die anderen durften sich nicht hinknien, ne? Also. Und das war
ist das
auch
so?
Ja, also eigentlich war irgendwie klar, dass er das nicht machen sollte und dann hat er es trotzdem gemacht und hat dann gab es irgendwie, glaube ich, nachher noch so ein bisschen so, ja, das war aber jetzt kein politisches Statement und bla bla bla. Also irgendwie nochmal so ganz krud, aber irgendwie so durcheinander einfach auch. Okay. Weiß ich nicht.
Wild. Ja, ich genauso wie dann noch im Nachhinein von manchen Seiten ernsthaft diskutiert wurde, so halb versteckte Kameraaufnahmen gesehen von Snoop Dogg, wie er an irgendeiner Treppe steht, kurz vorm Rausgehen und nochmal zweimal an seinem Joint zieht, so, oh mein Gott, er hat gekifft bei seiner öffentlichen Veranstaltung, Schweinehund. Keine Ahnung, das war irgendwie ein weirdes Nachspiel von diesem Super Bowl. Ich habe das zum Glück nur so am Rande verfolgt.
Ja, aber da kann man Snoop Dogg zumindest nicht vorwerfen, dass er nicht authentisch wäre, also.
Ja, ernsthaft.
Also Snoop Dogg schon unterhaltsam in gewissen Art und Weise, so. Ja, Mann, also ich glaube, das war auch mal mein Eindruck, also irgendwie dieser unfassbar wacke Sound, weil ich mir denke so, ich glaube, mit einem guten Sound wäre es auch, glaube ich, gar nicht schlecht gewesen, aber ich denke mir halt immer so mal so die Kulisse und wie das so umgesetzt wurde, denke ich mir, das ist eigentlich alles so ein bisschen dürftig einfach so. Ich denke mir so, ja, das, ne, da komme ich dann doch irgendwie wieder, das sieht einfach aus wie DFB-Pokalfinale, wo Helene Fischer auftritt oder so. Also es ist Entertainment made in Big Hollywood, aber es sieht eigentlich genauso aus wie, weiß ich nicht, Schützenverein Worpswede.
Das ist ein harter Vergleich. Aber
ja, ja, runtergebrochen so. Also ich meine,
ja, klar. Ich sehe es auch auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Es ging ja auch viel darum irgendwie. Also ich habe es zum Beispiel überhaupt nicht so empfunden. Weiß nicht, wie es bei dir war, aber so nach dem Motto halt, okay, Hip Hop kann sich jetzt richtig repräsentieren und ist genau in diesem großen, in dieser großen Show, in diesem Hollywood-artig inszenierten Halftime-Ding, sind es halt viele schwarze Hip-Hop-KünstlerInnen und haben sozusagen ihren Platz in der Mitte der Gesellschaft gefunden und werden dafür ich meine, der Halftime-Show ist halt schon ein sehr wichtiges Ereignis in den Staaten, was so Sportveranstaltungen irgendwie Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit angeht. Die konnten da jetzt halt stattfinden. Also unter dem Aspekt haben es ja auch irgendwie viele gefeiert, wobei, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht viel dafür gefühlt irgendwie oder gedacht, dass das Hip-Hop jetzt so richtig akzeptiert ist oder dass das vorher anders war.
Man muss halt nochmal dazu sagen, dass das auch, glaube ich, ein großes Thema war, aber ich kann auch eigentlich nicht so krank dazu, ich bin nicht so ganz tief drin, aber das sollte, glaube ich, auch schon früher immer wieder stattfinden, aber da haben sich halt irgendwie alle noch so ein bisschen gewehrt, weil irgendwie dieses Thema mit dem Kneeling, dass Leute sich halt hinknien, um halt irgendwie auf Rassismus aufmerksam zu machen, dass das ja immer noch den Spielern einfach verboten war. Colin Kaepernick das ist einer der wenigen Leute, die für irgendwas wirklich weggecancelt wurden, halt nicht mehr Football spielen konnten, nie wieder. Und deswegen auch viele, viele Leute gesagt haben, sie machen es nicht. Und es gab da, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr war die Show, da gab es auch schon, da ist auch Travis Scott aufgetreten und Big Boy von also eben Outkast war dabei und Andre 3000 war nicht dabei, weil der wohl gesagt hat, nee, er macht's auf keinen Fall, er will sich nicht dafür hergeben, genau aus wahrscheinlich diesen Gründen. Also irgendwie war das jetzt auch schon davor immer irgendwie so ein bisschen da und man hat das schon immer irgendwie probiert, aber naja. so von der Ansage war dann, glaube ich, damals so eine Symbolik, war damals die Show, die Beyoncé gemacht hat, da irgendwie ein bisschen stabiler dann im Endeffekt.
Ja, habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Ich bin auch so, also ich bin auch so raus bei den Halftime-Shows. So,
ja, im Endeffekt, so ist, im Endeffekt ist es halt auch einfach auch alles nur eine Show. So,
und ja, aber ich finde das krass, dass das den Spielern verboten ist. Das gilt immer noch, ja.
Ja.
Hä, keine Ahnung, parallel in der Premier League beim Fußball in England, da wird das vor jedem Spiel gemacht. Das ist quasi festes Ritual schon vor dem Spiel geworden, um einfach in jedem Spiel, vor jedem Spiel auf Rassismus hinzuweisen. So, ich finde es krass, dass es da einfach
verboten ist. Ja, das kannst du in Deutschland, kannst du in Europa, kannst du das irgendwie geiler vermarkten oder so.
Ja, also brauchen wir nicht drüber reden, dass es die Premier League auch für eigene Zwecke vermarktet, aber es ist trotzdem immer noch, also ist natürlich trotzdem die weit, weit bessere Option, ja, als es einfach Leuten zu verbieten, ist ja keine Frage. Ja.
Das ist halt immer noch, weil Donald Trump das irgendwie auch inszeniert. Also ja, krass, der, das ist einfach, das ist alles so abgefuckt. Ich muss eigentlich. Naja, ey. Okay, aber trotzdem, was Gutes zum Schluss. Kendrick Lamar hat auf jeden Fall schon, also vom Showfaktor her war das schon am coolsten, muss ich sagen. Und dass er auch Mad City am Anfang nochmal gebaut hat, das hat mir schon gut gefallen.
Ja. Ich fand den Kendrick-Part auch am besten und auf jeden Fall die Inszenierung mit den Tänzern fand ich auch gelungen. War auch einfach, das war ein kleinerer Rahmen, da konnte im Endeffekt eine Kamera draufbleiben und es sah cool aus. Wenn diese weite Perspektive war mit diesen vier im Endeffekt Reihenhäusern, Wohnungen mit Dach noch, das sah so weird aus einfach. Alles, was ich da abgespielt habe, war strange. Ja. Außer der 50-Cent-Moment, wie er von der Decke hängt. Ja. Absolut geil.
Das war ein großer Rap-Moment. So. Das war schon stark. Und pass auf, und das ist jetzt auch eigentlich ein bisschen bitter. Ich weiß nicht genau, ob du das noch kennst. Ich habe den so runterkommen sehen und ich wusste, okay, Special Guest. Und ich habe halt gedacht, es ist Bizarre von D12. Und ich weiß nicht, ob du weißt, weil Bizarre von D12 hatte damals bei, ich glaube bei My Band, das war ja D12, also Eminem und mit paar anderen Rap, mit Proof zum Beispiel, auch super starker Rapper, der leider gestorben ist oder erschossen wurde. Und Bizarre war auch dabei und der ist halt so, ich weiß nicht, ob du Bizarre kennst, der ist halt so ein bisschen auch beleibterer Dude und der hat quasi dieses, ich komme mit dem Kopf runter, so auch gemacht und ich habe in dem Moment gedacht, krass, das ist Bizarre. Und dann so, nee, warte, es ist 50 Cent. So. Aber ja, wenn du halt Kopf überhängst, das lässt deinen Körper jetzt nicht gerade schmal wirken so und ist halt auch älter geworden. Und ich habe das Gefühl, dass also 50 Cent einfach auch sehr viel Muskelbau wert legt und so.
Ja.
So gesehen. Aber trotzdem fand ich mich trotzdem diese Beobachtung witzig.
Ja, safe.
Okay, ey. So viel zum Thema Super Bowl. So, große Kontroversen der Welt, Super Bowl abgehakt. Wo kommen wir jetzt hin?
Tja.
Zurück zur Musik.
Ja.
Maybe.
Von mir aus könnten wir auch einfach in die Honorable Mentions schon springen und einfach noch ein bisschen über die Sachen talken, die wir hier drin haben in der Playlist. Ich weiß gar nicht, ob so viel noch überhaupt von dir ist.
Nee, ich habe alles. Ich bin sehr ausgewählt tatsächlich unterwegs. Also ich habe halt, Purple MC, dann den Casper-Song wollte ich besprechen. Am Ende habe ich noch einen reingemacht, den wollte ich aber eigentlich mit Tom besprechen. Und ansonsten höre ich mir gerne an, was du noch zu sagen hast. Fand die Playlist auf jeden Fall auch wieder mal frisch. Also.
Ja, war auf jeden Fall Diverses wieder drin. Ich würde auf jeden Fall noch Shoutout an Young Fridin und Mosch geben, die ihre EP Ziemlich Based Freunde rausgebracht haben, was ein super EP-Titel ist und halt auch noch dadurch einfach noch funnier wirkt. Und ich finde es super, super selbstbewusst und dope, wie Young Fridin damit umgeht, dass er halt einfach im Rollstuhl sitzt und das halt bei dem Ziemlich Beste Freunde Wortspiel nochmal extra reinhaut. Genau, die haben eine EP zusammen gemacht, die mich auf jeden Fall abgeholt hat. Ich meine, Young Fridin, aka der Erfinder von Cloud Rap und keine Ahnung, Co-Partner von Craig Ignaz und den sonstigen dopen Österreicher Boys, dem frühen Young Huren, hat auf jeden Fall schon einen Legendary Status. Und ich finde es super, dass er immer noch Musik rausbringt. Man muss schon sagen, ich glaube, ich weiß nicht, ich hatte gerne mit Torben auch drüber gesprochen, weil die EP teilweise einfach auch wirklich das reale und beschissene Leben beschreibt und viel so Selbstzweifel, Frustration, Depression, Drogenkonsum zum Ausgleich aufgreift. Aber alles auch sehr schön umgesetzt in der Mucke, die so EP-mäßig einen Vibe transportiert, in dem man sich dann reingleiten lassen kann. Ja, und dazu liebe ich natürlich so den österreichischen Akzent mit dem Young Lean Rap. So, ich kann in der Sprache wirklich versinken. Ich liebe es einfach.
Ja, das ich glaube aber, dass dieses Ding mit dieser Sprache und so, ich glaube, das ist so ein Liebes- oder Hasses-Ding. Kannst du das?
Ja, das glaube ich auch.
Weil ich glaube, ne, was du zu ihm gesagt hast, so wie er bestimmte Sachen umgeht, wie er Musik macht, Erfinder von Cloud Rap und so, ich finde das auch alles sehr respektabel und ich finde das auch alles sehr frisch, aber es geht mir genauso wie bei Craig Ignatz mit ihm. Ich fühl's einfach nicht. Ich find's einfach so aus musikalischer Genießerebene, das zieht mich einfach leider gar nicht. Das ist einfach. Ich wünschte, es wäre anders, aber.
Ist ja auch fair.
Man kann sich ja zwingen.
Aber ja. Ich glaube, passt schon zu der Mucke. Also vieles davon, also gerade auch die früheren Sachen, sind auch super experimentell und halt so absichtlich auch neben der Spur. Also vieles davon finde ich auch gar nicht leicht eingänglich oder so, aber mich catcht diese Ästhetik oder hat sie vorher auf jeden Fall schon sehr gecatcht. Ja. Und keine Ahnung, es kommt schon ein nicer Real Talk, aber auch irgendwie coole metaphorische Momente, also Ornithol or G kann ich auf jeden Fall super, super stark empfehlen. Ist fast schon ein Lazy Lizard Gang Type Song, mit dem Young Lean ja auch schon mal ein Feature aufgenommen hat, ja. Weil einfach die Bird Voices im Hintergrund singen und den ganzen Track so begleiten. Es ist wirklich ein super wholesome, friedlicher Vibe. Es ist super gut gemacht. Der ist auch catchy, den sollte man sich auf jeden Fall reinziehen.
Mache ich natürlich auf die Playlist, auf unsere Rap-Stammtisch-Playlist, die ihr natürlich gerne in den Shownotes klicken, folgen, dies, das, bewerten, alles
wichtig
könnt. Wichtig, ja, Mann. Ich wollte dich tatsächlich, damit ich auch noch einen Honorable Mention raushauen kann, muss ich aber kurz gucken, wie das nochmal heißt, und dann wollte ich fragen, ob du den kennst, weil ich weiß nicht mehr, warum mir der nochmal irgendwie so in die Playlist gespielt ist, aber ich finde den komplett geil. Das ist auch schon ein ultra alter Song. Kennst du die Combo Death Crips?
Ja.
Weil die haben einen Song, I've Seen Footage, der, ich weiß nicht, 2013 rausgekommen ist, auf einem Album, das ich sonst irgendwie nicht so krass gefühlt, aber den Song, wo ich mir denke, so, warum habe ich den damals verpasst? Der ist ja wohl ultra krass.
Ja, aber also The Money Store, das ist ja das Album, wo der dann drauf sein sollte, gilt ja schon so als ikonisches Album von so Alternative Hip-Hop irgendwie, also hat schon irgendwie so einen legendären Status erreicht. Ach so. Mittlerweile, vor allem, also ist jetzt auch so 10 Jahre alt geworden.
Ja.
Also ja.
Warum habe ich das? Also erzähl mir mal noch so ein bisschen mehr, weißt du noch was, weil ich es überhaupt nicht mitbekommen so.
Ich bin sonst auch nicht viel weiter bei Death Grips drin, schlicht und einfach, weil, also 2012 habe ich The Money Store noch nicht gehört, weil damals war ich aber noch zu jung und habe so einen weirden Scheiß noch nicht gecheckt. Ja, es ist halt, ich glaube im Englischen sagt man dazu so Left-Field-Hip-Hop oder Left-Field-Rap, halt so ein bisschen neben der Spur und mit Soundelementen, die nicht typisch sind. Also jemand, der halt auch dazu zählt, ist halt so JPEG Mafia zum Beispiel, halt so eine Art von bisschen elektronischer, verzierteren und ein bisschen aus dem Takt gleitenden Sounds, die mit Hip-Hop und mit Rap zusammengebracht werden, also Experimental Hip-Hop im Endeffekt. Und da sind sie auf jeden Fall Wegbereiter oder The Money Store einfach ein wichtiger Ankerpunkt für diese Art von Genre.
Okay. Weißt du, sind die aktuell, machen die da noch was? Oder sind die eher so ein bisschen Laidback?
Ich hab überhaupt keine Ahnung, ob die aktuelle Songs draußen haben, aber nichts, was ich mitgekriegt hätte.
Okay, alles klar. No problemo. Ja, aber ich würde den mal drauf machen. Also, wenn ihr das noch nicht gehört habt, offensichtlich ist das etwas, was man nicht verpasst haben sollte, wenn ich den Worten von David Glauben schenken darf, was ich tue.
Ja, oder halt einfach was man zu irgendeinem Zeitpunkt nacharbeiten sollte.
Ja, das eben. Find ich auch immer geil. Gut. Genau, das ist eigentlich passiert es ja auch immer seltener, dass man mal wirklich nochmal was findet, wo man denkt, das ist gar nicht mitbekommen, und es ist ja auch krass, wenn du mir jetzt sagst, dass offensichtlich ein Riesending ist, zumindest in einem gewissen Rahmen. Mhm. Spannend, dass das passiert. Auf jeden Fall nicer Song, gönnt euch. Yo.
Ja, guter Pick auf jeden Fall.
Fällt dann auch unter meinen, ich mache ja eigentlich immer ein UK- artigen Rap dazu. Ich weiß gar nicht, ich komm nicht aus UK, ne? Nee, aber ist ja auch UK, ist ja auch scheißegal. Aber geht gut nach vorne. Nicht.
Ja, voll. Aber dafür kann ich noch ein UK-Duo draufhauen, wo ich heute auch tatsächlich erst in die EP reingehört habe, und zwar TZ, der sein EP Arrested by Love rausgebracht hat, durch die ich mich heute durchgeskippt habe. Tatsächlich mal ein Release, durch das ich auf eine, auf das ich durch eine Pressemail gestoßen bin, die mich aber dann irgendwie gecatcht hat, weil auch schon die Feature-Namen gedroppt wurden, die haben sich gut gelesen. Und dann bin ich reingegangen. Ist auch ganz nice produziert, ein bisschen mainstreamy an manchen Stellen. Es ist halt an manchen Stellen so typischer Autotune auf ballernde Beats-Rap mit Melodien, die ich so oder in ähnlicher Art schon mal gehört habe. Aber es gibt auch echt immer wieder die Feuermomente. Einer davon auf jeden Fall bei Dark Skin, der zusammen mit Backroad G entstanden ist, der auch dieses Jahr ein relativ, wohl, das war vielleicht sogar Ende des letzten Jahres, aber wer weiß, ja, Reporting Live from the Flash, ja, das war letztes Jahr sein Mixtape-Debüt rausgebracht hat. Das ist auf jeden Fall ein nicer Banger, würde ich sagen. Passalou ist auch noch mit drauf auf der EP. Hab mich nicht ganz so umgehauen, der Track, aber für so einen frischen UK-Dude kann man das auf jeden Fall mal auschecken. Von dem wird man bestimmt in Zukunft auch noch was hören.
Spannend. Habe ich auch noch nicht gehört. Da bin ich dann auch sehr interessiert dran. Da werde ich noch mal ganz reingehen. Hört sich richtig nice an.
Nice.
Okay. Ja, würde ich sagen, runde Folge.
Tja, sehr weit, weit abgeglitten, aber
ey, was soll's. Es ist genau das, worauf ich auch eigentlich so heute ein bisschen Bock hatte, wo ich sage, ey, ich glaube, wird irgendwie gut. Musste mal viel besprochen werden. So. Und Nächste Woche wieder vollständig und vielleicht. Nee, nächste Woche wieder vollständig. Sagen wir es mal so.
Ja.
Und dann, ja, ey, wenn wir kokettieren immer damit, dass wir auf Social Media nicht so viel machen, weil wir einfach nicht so viel Bock darauf haben, auf den Grind. Deswegen sind wir so ein bisschen darauf angewiesen, dass Menschen, die irgendwie das, was wir tun, uns irgendwie einigermaßen gut finden oder auch vielleicht sehr gut finden, das ihren Freunden weiter zu erzählen oder das auch selber vielleicht mal teilen oder was auch immer. Das freut uns immer wirklich sehr. Und auch wenn wir irgendwie Nachrichten oder Feedback bekommen, freut mich immer oder uns auch immer sehr. Deswegen tut es weiterhin. Das hilft uns. Und ansonsten war das der Rap-Stammtisch Folge 46.
Yes.
Mostly. Mhm. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche, schöne zwei Wochen, bis wir uns in den nächsten zwei Wochen wieder hören. Oder?
Ja. Yes.
Gut. Wer macht die Torbengeräusche von uns?
Papau.
Brrr.